der Podcast.
Folge 153, Habemus Opam.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, hier an diesem wundervollen Mittwochmorgen für uns zur Aufnahme. Und Deutschland ist gerettet, nachdem es komplett zerstört wurde. Darüber müssen wir reden, über einen historisch einmaligen Fauxpas, ein historisch einmaliges Problem hier bei Lucke und Hengstmann, eurem Lieblingspolitik-Podcast mit Augenzwinkern mit Tilman Lucke und Sebastian Hengstmann. Und darum begrüße ich am anderen Ende unserer kleinen Videoleitung Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
So. Ja,
das war ja ein historischer Tag, durchaus.
Naja, also bei mir ist es ja immer so, ich lese sowas, verarbeite das kurz, brauche ich meistens so 2 Stunden für. Nein, ich lese sowas und denke so, scheiße, der Lucke will eine Sonderfolge. Das ist immer mein erster Gedanke. Wenn sowas ist, scheiße, der Lucke will eine Sonderfolge. Jetzt haben wir das kombiniert. Wir wollten uns, ganz kurzer Disclaimer, gestern um, wann war die erste Abstimmung?
Sebastian, es ist scheißegal, wann wir was wollten, was wir dann
doch
nicht gemacht haben.
Nein, das ist für die Geschichte nicht ganz uninteressant. Also echt? Wann
war
die erste Abstimmung?
Weil Friedrich Merz sich dann an uns gehalten hat, oder was?
Genau.
Die erste Abstimmung war natürlich ab 9 Uhr, also inklusive allem drumherum, Namensaufruf und so weiter. Ich glaube, so gegen 10:30 war dann das Wahlergebnis.
Genau. Wir schrieben so gegen 11 und sagten, lass mal schnell eine Sonderfolge machen. Und dann hieß es, Moment, vielleicht gibt es heute doch noch eine zweite Abstimmung. Nein, die gibt es erst ab Freitag, vielleicht heute doch noch. Sodass wir uns dann letztendlich darauf geeinigt haben, jetzt am Mittwoch. Jetzt ist ja alles klar. Sind die Minister eigentlich schon vereidigt? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja. Also das wurde einfach so fortgesetzt, wie es geplant war, diese Polonaise durch Berlin, also quasi Kanzler gewählt, dann Kanzler zum Bundespräsidenten, Ernennungsurkunde, dann wieder zurück, Vereidigung des Kanzlers, dann wieder zurück, Kanzler und Minister beim Bundespräsidenten und dann wieder zurück. Also man kann froh sein, dass heute kein Marathon in Berlin war.
Ja, wobei ich es der Stadt auch zugetraut hätte. Aber mal ganz kurz zurück. Diesmal ist keiner mit dem Fahrrad zur Ernennung gefahren, ne?
Ich glaube nicht, sondern jeder klimagerecht, jeder im eigenen, in der eigenen Kolonne.
Ah, okay. Na gut. Okay, so.
Aber das war tatsächlich, du hast recht, es war Riesenchaos gestern und der Bundestag selber wusste ja nicht, was man machen soll, weil es sowas noch nie gab. Es gab noch nie einen Kanzler, der die Mehrheit verfehlt hat. Und anscheinend ist auch der Bundestagsdirektor wechselt jetzt, also der wurde gestern auch verabschiedet zu Beginn der Sitzung. Und vielleicht hat er gesagt, Mensch, an meinem letzten Tag will ich noch mal was erleben oder ich gehe schon mal halb in Urlaub und der Neue wusste noch nicht, wie man es macht. Also man kann sowas auch vorher recherchieren.
Man muss es ganz kurz erklären, Bundestagsdirektor, das ist sowas wie der Oberhausmeister, ne?
Ja, genau, der hat den Schlüssel und wenn die Glückner dann ein bisschen zu früh kommt morgens, steht sie halt im Kalten, kommt nicht rein, ja.
Kennt man. Genau, jetzt so, mal ganz kurz, also, was ich gehört habe, Frau Merkel war ja da.
So kurz zum Hallo sagen und dann wieder zu
Naja, gehen. Die saß ja oben irgendwie auf der Tribüne, hatte sogar einen Ehrenplatz und die Panik brach ja aus, dass ganz viele aus Versehen die Merkel wählen. Was nicht passierte. Aber ich finde das ja beeindruckend, dass sie überhaupt da war, ihrem größten innerparteilichen Gegner, ihrem ersten großen Opfer, was sie ja damals unter Aufwänden weggebissen hat, immerhin die Ehre zu ergeben, bei seiner Wahl dabei zu sein. Letztendlich war es sein erstes großes Scheitern, sein erstes großes Scheitern als Bundeskanzler, was dem Ganzen, dass die Merkel da war, eine ordentliche Portion Zynismus verleiht. Meine Meinung.
Ja, so kann man es auch sehen. Aber sie war ja sowieso dann sehr schnell nicht mehr da. Also wer weiß, ob sie überhaupt noch bei dieser Vereidigungspolonaise überhaupt dabei gewesen wäre.
Nein. Also im zweiten Wahlgang war sie nicht mehr da.
Ja, richtig.
Sie war nur im ersten Wahlgang.
Und deswegen auch vielleicht, wenn das regulär gelaufen wäre, vielleicht auch nicht bei der Vereidigung. Naja, jedenfalls.
Und, Moment, noch was. Es waren ganz viele internationale Diplomaten da. Mhm. Oben auf der Tribüne haben zugeguckt.
Und begrüßt von der Bundestagspräsidentin wurde einer. von denen, stellvertretend. Das macht die immer so, weil sie, ja, wir können jetzt nicht alle Länder aufzählen, sondern es ist, also es ist immer so, und der, sozusagen, der Doyen oder der Anführer des diplomatischen Korps wird immer begrüßt, und das ist immer in fast jedem Land der Welt, unter anderem auch bei uns, ist es der Nuntius des Vatikans. Also wir waren ja die letzten Wochen immer mit dem Vatikan beschäftigt, der ist auf vielen Feldern, es ist der kleinste Staat, und er hat immer den obersten Chef der Diplomaten, der dort akkreditierten Botschafter.
Ja, okay.
Also es
Hashtag
ist schon,
Säkularisierung.
Also wenn Donald Trump ein Staat wäre, dann wäre es der Vatikan. So verrückt und so skurril und so, ja. Übrigens, er war ja neulich auch Papst sogar. Er hat sich ja selbst gepostet als KI-Bild als Papst, wie er so ganz majestätisch den Finger, den Zeigefinger hochreckt, und man sieht an seinem Ringfinger ein Ehering. Also die KI, die kann wirklich was.
Genau, super. Davon müssen wir alle Angst haben. So, um jetzt nochmal zu nehmen. So, auch die Diplomaten waren ja im zweiten Wahlgang nicht mehr da, weil ihnen dann gesagt wurde, Leute, heute passiert eh nichts mehr. Also ich weiß nicht, was ihr vorhabt, ich gehe nach Hause.
Ja, also, was heißt, wurde gesagt, es warbete durch die Gänge und es wurde jetzt mal gar nichts gesagt. Aber das war eben, es gab verschiedene Gründe anzunehmen, dass es an dem Tag nichts mehr wird.
So, und dafür sind wir bekannt. Liebe Zuhörenden, jetzt kommt Lucke und Hengstmanns Stärke. Tillmann, erklär bitte, weil bei jeder, also das ist ja das erste Mal, dass ein Kanzler durch den ersten Wahlgang gefallen ist, bei jeder pissigen Ministerpräsidentenwahl gibt es gleich im Anschluss den zweiten Wahlgang.
Ja.
Warum gibt es das im Deutschen Bundestag nicht?
Genau, also meistens ist in den Landesverfassungen das auch etwas anders geregelt. Da wird dann explizit vom ersten und vom zweiten Wahlgang gesprochen und vom dritten. Und das sind meistens, also die können dann eben zum Beispiel an einem Tag stattfinden. Bei der Bundeskanzlerwahl ist es anders. Der Artikel 63 des Grundgesetzes, besteht aus 4 Absätzen, und da wurde eigentlich bisher immer nur Absatz 1 und 2 gebraucht. Also er wird.
Das steht im Grundgesetz. Das steht nicht in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages oder in einem Kanzlerwahl. Das steht im Grundgesetz.
Ja, wobei so einzelne Aspekte dieses Themas haben auch mit der Geschäftsordnung zu tun. Aber hier steht nur, im Grundgesetz steht nur, der wird ohne Aussprache gewählt. Und gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder hat. Nee, umgekehrt, die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages hat. Und der Gewählte ist vom Bundespräsidenten zu ernennen. So, Absatz 3 sagt, wird der Vorgeschlagene nicht gewählt, so kann der Bundestag binnen 14 Tagen nach dem Wahlgange mit mehr als der Hälfte seiner Mitglieder einen Bundeskanzler wählen. Das heißt, der Bundespräsident schlägt dann nicht mehr vor, was er beim ersten Wahlgang tut. Da ist auch... ja, also das ist auch ganz üblich so, dass er den immer vorschlägt. Und jetzt, wenn er nicht gewählt wird, dann kann jeder aus dem Bundestag, beziehungsweise im nächsten Absatz steht dann, dass ein Viertel der, beziehungsweise das steht dann in der Geschäftsordnung, ein Viertel der Mitglieder des Bundestages können also einen neuen Kanzler vorschlagen. Und die müssen dann gewählt werden. Und zwar innerhalb von 14 Tagen beliebig oft. Es gibt also, das habe ich gestern öfter gehört in der Berichterstattung, mehrere zweite Wahlgänge oder mehrere mögliche, was nicht stimmt, weil dann wäre es tatsächlich der dritte und vierte und so weiter. Also das ist ja Unsinn, wenn man jetzt den zweiten Wahlgang einläutet. Also das stimmt nicht, aber man kann den Bundestag wie ins Konklave einfach einsperren und sagen, 14 Tage kommt er nicht mehr raus. Und erst nach Ablauf dieser 14 Tage gibt es dann einen bestimmten Wahlgang. Das muss eben nicht der dritte sein, sondern kann auch der hunderttausendste sein, wo man dann nur die Mehrheit braucht. Und dann ist man dann steht da, kommt eine Wahl innerhalb dieser Frist nicht zustande, findet unverzüglich ein neuer Wahlgang statt, in dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält.
Also sprich, wenn es keinen Gegenkandidaten gibt, reicht eine Stimme.
Ja, das ist halt immer so. Das war ja letztes Jahr in Thüringen auch die Frage. Da streiten sich die Juristen, und es ist, also dem Sinn nach wäre es natürlich nicht, sondern dem Sinn nach müsste man schon mehr Ja als Nein haben.
Moment. Also, wer die meisten Stimmen erhält?
Ja, aber die Person Nein kriegt ja noch mehr Stimmen dann. Also es ist tatsächlich... ich würde auch sagen, vor Gericht müsste man sowas sowieso nochmal ausfechten, wenn es dazu käme. Aber dann
naja, Die Frage ist, wenn es dann mehrere Personen gibt, ob es dann überhaupt Nein-Stimmen gibt. Dann gibt es ja eigentlich nur Zustimmung oder Enthaltung. Also ich entscheide mich entweder für einen Kandidaten oder für gar keinen. So was wie eine Nein-Stimme gibt es ja dann nicht mehr.
Doch. Also bei der zum Beispiel...
Das ist ja... Na, also nehmen wir jetzt bloß mal an.
Ja.
Die Weide, also die jetzt in diesem ominösen 415. Wahlgang, hätte jetzt die CDU Merz nochmal aufgestellt, die SPD wäre völlig konsterniert gewesen, hätte Klingbeil aufgestellt und die AfD hätte Weidel aufgestellt. So. Und dann wäre ja die Reihenfolge reiner Fraktionsstärke, mal davon ausgehend, dass die Linken dann vielleicht Klingbeil mitgewählt hätte, einfach aus Prinzip so. Oder die Grünen oder keine Ahnung. So, wäre ja Merz. Hätte dann, was weiß ich, 30% der Stimmen gekriegt, die Weidel 20% der Stimmen und Klingbeil 25% der Stimmen. Völlig unrealistisches Bild, aber gehen wir jetzt mal davon aus. Wem hätten dann die Nein-Stimme gegolten? Weißt du, was ich meine?
Ja, also dann wäre die Nein-Stimme eher eine Keiner-Stimme.
Also eine Enthaltung.
Aber das ist auch wieder eine Spitzfindigkeit, die würde man dann ausdiskutieren, wenn man etwas, wenn es soweit käme. Aber... Es gibt tatsächlich, jetzt muss ich selber mal schauen, in der Vergangenheit, wenn es zum Beispiel Bundestagspräsidenten gab, die gewählt wurden oder andere Bundestagsvizepräsidenten, das sehe ich jetzt hier nicht, dass irgendwie, also da gibt es Nein-Stimmen, aber nur immer dann, wenn ein Bestimmter den Posten kriegen soll.
Also ich finde das sowieso Quatsch.
Ja.
Ich muss sagen, ich finde das sowieso Quatsch mit den Nein-Stimmen. Weil im Gesetz steht die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages. Ne? Das steht im Gesetz. Das heißt, alle anderen Stimmen, egal ob es eine Enthaltung oder eine Nein-Stimme oder ich kacke in den Plenarsaal, ist ja keine Zustimmung. Und damit ja völlig irrelevant, was es ist. Ist es ein Nein, ist es eine Enthaltung, ist es eine, ich war nicht da. Es müssen einfach nur die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, ihr Kreuz hinter dem, da kann man alle anderen Stimmen quasi und unter einem, nämlich unter Nein oder unter Enthaltung oder auf jeden Fall unter nicht gewählt zusammenfassen. Oder sehe ich das falsch?
Ja, wie gesagt, da müsste man dann das machen, was diese Bestimmungen sagen, was die, also dann an dem Tag, was sich der Bundestag dann ausdenkt. Aber ansonsten, wie gesagt, es geht eher drum, also der ist dann gewählt, da steht gewählt ist. Und jetzt kann man unterscheiden, kriegt der Gewählte mehr als die Hälfte der Stimmen, dann ist er natürlich regulär zum Bundeskanzler gewählt, nur halt ein bisschen später. Also in diesem Wahlgang, wenn man dann die reguläre Mehrheit kriegt, die Kanzlermehrheit, dann ist alles paletti. Und wenn er nicht die Mehrheit erreicht, dann ist man trotzdem gewählt. Aber der Bundespräsident darf sich entscheiden, ob er ihn ernennt oder nicht. Das ist natürlich eine interessante eine Zwischenwelt. Also dann fragt die Bundestagspräsidentin, nehmen Sie die Wahl an? Und dann sagt er, ich nehme die Wahl an, weiß aber noch nicht, ob er dann Kanzler wird. Und er ist aber, kann aber als solcher bereits nach der Annahme der Wahl als solcher angesprochen werden. Es ist nicht die Ernennungsurkunde, die ist nur bei den Ministern quasi der Zeitpunkt, wo man dann Minister ist. Aber der Zeitpunkt, wo man Kanzler ist, ist bereits, oder beim Bundespräsidenten, also zumindest als Wulff und Gauck gewählt wurden und der allererste Theodor Heuss, also wo es quasi keinen direkten Vorgänger gab, weil der entweder nicht existierte oder zurückgetreten war, da gab es dann, war man dann im Saal schon Präsident bei der Annahme der Wahl, was interessanterweise, da kann ich noch eine kleine Geschichte rausgraben von 2010, als Christian Wulff gewählt wurde, der ja Ministerpräsident von Niedersachsen war. Und zwar bis zum Zeitpunkt seiner Wahl. Und ein Präsident muss laut Grundgesetz arbeitslos sein. Also er darf keinen Job haben und er darf nicht mal Landtagsabgeordneter sein. Und bei einem Landtagsabgeordneten, da muss man formal unterschreiben, dass man eben das Mandat zurückgibt. Und das hatte er ein paar Tage vorher vor dieser Bundesversammlung getan. Er hat aber gesagt, falls ich verliere, hat er dann auch erst den dritten Wahlgang gebraucht, wobei auch da dann die absolute Mehrheit dann kam. Und er hat dann gesagt, ne, ich will eigentlich Ministerpräsident so lange bleiben, bis ich gewählt bin. Und der Trick war, also er musste dann in dem Moment vor der Annahme der Wahl kurz zurücktreten. Und wie geht das in einem Bundesland? Man muss einfach dem Landtagspräsidenten das sagen. Und zufällig war der Landtagspräsident von Niedersachsen Delegierter bei der CDU im Bundestagsplenarsaal quasi.
Und ich ziehe dann gerade mein unteres Augenlid nach unten.
Genau, und konnte dann einfach kurz rüberrufen, ich drehe zurück und dann nehme ich die Wahl an. Also das waren so kleine Tricks, oder so Spitzenfindigkeiten, auf die zu achten ist. Und dieser Präsident kann eben den Kanzler dann ernennen, wenn der nur mit relativer Mehrheit gewählt wurde, oder er löst den Bundestag auf. Und das, also das hätte heißt, Steinmeier dann halt entscheiden können oder müssen.
Das heißt, wenn Friedrich Merz mit seiner eigenen Stimme, alle anderen hätten die Schnauze voll gehabt, hätten gar keinen gewählt, hätten mit Enthaltung oder Nein oder sonst irgendwas gestimmt. Und der Einzige, der sich selbst gewählt hätte, wäre Friedrich Merz gewesen. Also eine Stimme hätte es theoretisch, wenn es keinen Kanzler, keinen Gegenkandidaten gibt, wäre das die Mehrheit. Er hätte die Wahl annehmen können, aber Steinmeier hätte sich langsam aber sicher den Mittelfinger nach oben schrauben können.
So, ja, und dann wäre die Frage, ist es dann trotzdem, also dann muss ja die Neuwahl kommen und dann gibt es erstmal genau. Gar keine Kanzlerwahl, oder theoretisch gibt es dann, man kann ja dann doch noch, also der Bundestag ist ja handlungsfähig, theoretisch kann man sich jederzeit treffen, noch einen Kanzler wählen, aber bis das nicht ist, wäre er dann, das ist halt die Frage, ist er dann offiziell Kanzler, wenn er schon...
Nein, weil Steinmeier hat ihn ja nicht ernannt, also solange bis ihn Steinmeier
ja,
nicht
aber
ernennt.
Sozusagen, er, in diesem Grundgesetz, Artikel 63 Absatz 4 steht ja, dass er der Gewählte ist. Und insofern ist er halt der gewählte Kanzler.
Das ist wäre ja aber lustig. Das wäre ja lustig, weil Scholz dann sich auf die eine Seite beruft und Merz sich auf die andere. Da sind beide im Kanzleramt.
Dann machen wir es
wie
im Kirchenstaat im Mittelalter. Dann gibt es einen Gegenkanzler. Ja, also das nur dazu, dass es halt, also so sind die Regeln. Und jetzt war eben die Frage, kann man diesen zweiten Wahlgang sofort anschließen und wie in den Bundesländern, dass das auch gar nicht diskutiert wird. Und da gibt es jetzt die Geschäftsordnung des Bundestages, die sagt, man braucht eine neue, also da gibt es eine Drucksache, wo drauf steht, wir schlagen Friedrich Merz vor. Zum Beispiel die Fraktion der Union, die ist ja größer als ein Viertel, das heißt, die kann es auch allein. De facto hat es dann die SPD auch mit unterzeichnet. Und die muss verteilt werden. Und dann sagt die Geschäftsordnung, zwischen Verteilung der Drucksache und der Abstimmung müssen 48 Stunden liegen. Das würde heißen, dass der Kanzler eben am 8. Mai, also Donnerstag, oder am 9. Mai gewählt werden müsste und eben nicht an dem 6. gestern. Dann gibt es noch wiederum die Ausnahme, die Ausnahmeklausel in der Geschäftsordnung, die sagt, bei Zustimmung von 2/3 aller Mitglieder oder aller Anwesenden kann man auch sozusagen auf diese Frist verzichten. Und dann gab's
steht
halt
das so drin oder haben die sich das gestern ausgedacht?
Nee, theoretisch hätten sie sich sogar ausdenken können gestern. Ja. Und zwar mit einfacher Mehrheit. Also das ist immer die Tricks, wie man die Zweidrittelmehrheit mit einfacher Mehrheit ausheben kann. Aber da gab es halt diese länglichen Diskussionen. Also mit der AfD gab es natürlich keine Diskussion, beziehungsweise nur im Ältestenrat. Aber mit der Linkspartei, und das war ja historisch einmalig, dass Linksfraktionsführung und Unionsführung im selben Verhandlungsraum quasi miteinander gesprochen haben, weil man die Linkspartei für diese Zweidrittelmehrheit brauchte. Die AfD hat dann einfach auch mit zugestimmt, sodass alle dafür waren für diese Fristverkürzung. Aber das war natürlich wieder eine heikle Sache, weil die CDU sagt, oh, unser Parteitag hat aber 2018 beschlossen, dass wir mit denen nichts machen und so. Das ist natürlich Bullshit. Und bei der Linkspartei wäre es so gewesen, die hätte natürlich das verhindern können und dann hätten die Regierungsparteien das auch nicht angesetzt, weil dann wieder die Mehrheit mit der AfD zustande gekommen wäre. Wobei es nur eine Verfahrenssache gewesen wäre, das würde ich tatsächlich, da müsste man, ist man in Zukunft wahrscheinlich immer öfter in so einer Situation.
Das glaube ich schon, ja, tatsächlich.
Und also da kommen wir aber genau, die Linkspartei hat auch deswegen, also erstens mal, der 8. Mai ist natürlich ein besonderer Tag, weil dann 80 Jahre Kriegsende, da ist die Bundestag-Sondersitzung angesetzt mit Reden. Da wollte man auf gar keinen Fall dann noch sowas, so ein Pleiten, Pech und Pannen mit dran setzen. Und der 9. Mai, da hat die Linkspartei ihren Parteitag in Chemnitz. Und das ist natürlich immer ungünstig, wenn da die einzelnen, also die Fraktionsführung, die kann vielleicht sogar noch irgendwie dahin geflogen werden, aber wahrscheinlich von der Linkspartei auch nicht, sondern das muss alles per Zug passieren und da würde man dann seinen eigenen Parteitag verpassen, sodass sozusagen das Druckmittel seitens der Linkspartei einfach nicht existierte. Ja, wir können gern, wir haben Zeit, weil sie haben in dem Fall keine Zeit gehabt und hatten selbst das Interesse, dass es stattfindet. Das war also diese Diskussion und die ging wirklich stundenlang. Ja.
Und man darf bitte ja auch eins nicht vergessen, seit der Existenz des BSW ist ja was so krankes, abgedrehtes Personal betrifft, in der Linkspartei hat sich ja auch etwas ausgedünnt.
Ja, ja, aber es ist eher dann so dieses Taktieren, Spielen und die Linkspartei hätte sich einfach an Merz rächen können für diese ganze Behandlung der letzten Jahre, aber haben sie dann nicht gemacht. Und dann wurde das eben mit Zweidrittelmehrheit beschlossen, Geschäftsordnungsdebatte und dann gab es dann wieder ohne Aussprache die Kanzlerwahl. Also sozusagen die Aussprache war nur die Geschäftsordnungsdebatte.
Naja, also, aber wie gesagt, das sind halt Leute wie Gysi und auch die Heidi Reicheneck und die zwar laut rumtönt, aber letztendlich sind das ja alles wirklich relativ vernünftige Menschen.
Mhm.
Also die ganzen Extremen sind ja raus.
Ja.
Also die Idioten. Also
ja.
Nichts gegen Sarah Wagenknecht, aber doch.
Doch.
So, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Punkt. Und das ist ja das Interessante. Also, es war das allererste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, was ja nun auch schon fast 100 Jahre sind. Also, naja, 80. Und dass ein Kanzler im ersten Wahlgang die Mehrheit nicht erreicht hat. Das klingt jetzt erstmal nicht schlimm. Das ist ein pissiger Regierungschef und auf Landesebene ist das in fast jedem Bundesland schon mal passiert, dass der Ministerpräsident nicht im ersten Wahlgang gewählt wurde. Das gab es ja öfter schon mal.
Ja, so.
Aber ich habe mal geguckt, 1994 wurde Helmut Kohl mit einer Stimme Mehrheit gewählt. Also das war...
Und das war damals sogar noch, also es war der erste Kanzler nach Adenauer, der ja mit null Stimmen Mehrheit gewählt wurde, war der erste Kanzler, der auf Überhangmandate tatsächlich angewiesen war. Also wenn das Wahlrecht damals anders gewesen wäre, gut, vielleicht hätten dann die paar Leute wären dann disziplinierter gewesen, die Abweichler, aber dann hätte er die Mehrheit eben auch verfehlt, weil die Union halt viele Direktmandate hatte.
Und ach so, also die hatten also mehr als eine Stimme mehr hatte.
Genau, also Überhangmandate waren mehr, die Differenz zur SPD war größer als eins und daher kann man sagen, es ist ein Überhangkanzler und das bezieht sich nicht auf seinen Bauch.
Aber vielleicht auf seine Amtszeit, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Okay, das heißt, warum ist das so ungewöhnlich und warum macht die Presse jetzt so ein Bohai drum und warum ist es so ein Politikum? Könnte man ja sagen, ist einfach ein Regierungschef erst im zweiten Wahlgang gewählt. Mein Gott.
Ja, das wird man auch in ein paar Monaten sagen, aber man merkt ja schon, was, also man weiß ja auch nicht, es wird erstens ohne Aussprache gewählt und zweitens geheim abgestimmt, sodass man nicht weiß, was sind die Gründe. Sonst könnte man ja sagen, okay, lass uns mal über die Gründe reden. Lass uns, liebe Abweichler, kommt mal her. Was legt uns euch denn auf der Seele? Man kann jetzt natürlich nur spekulieren und also aus meiner Vermutung her waren es hauptsächlich...
Ja. Nee, noch nicht wer. Jetzt erstmal, warum ist das so ein Politikum?
Naja, die Regierung braucht ja die Mehrheit für alle ihre Dinge. Die braucht zwar für Gesetze immer nur die relative Mehrheit, für ganz wenige Sachen, wie zum Beispiel die Überschreitung der Schulden, und das hat man ja schon abgefrühstückt, da brauchen wir die Kanzlermehrheit oder für Bundeswehr-Auslandseinsätze oder sowas. Aber sonst brauchen wir nur die relative, aber trotzdem kann, wenn man die absolute nicht hat, kann die relative sehr schnell überstimmt werden von der Opposition oder von den eigenen Abweichlern. Also zusammen halt. Und dann würde man sich in eine schwierige Situation begeben. Oder dann, wenn man einen Bundesratseinspruch überstimmen muss, was auch nicht zu erwarten ist, dann brauchen wir auch die Kanzlermehrheit. Also das ist schon halt ein Stimmungsbild. Und natürlich gab es in der Vergangenheit bei jeder Kanzlerwahl, außer bei Gerhard Schröder I, gab es Abweichler nach unten. Aber halt immer so nur so viele, dass es eigentlich egal war.
Genau. Okay, aber es ist deswegen wahrscheinlich auch ein Politikum, weil es hier wirklich um den Bundeskanzler geht. Ja, also das ist ja, wenn so ein Ministerpräsident mal nicht gewählt wird, da gibt es ja auch schon größere Katastrophen, dass dann wirklich der eigentliche Kandidat nach der Wahl, das gab es ja, warte mal, ich überlege gerade, also Heide Simon ist auf jeden Fall, ist dann nicht zur Ministerpräsidentin gewählt worden. Andrea Ypsilanti auch nicht.
Ja. Es gab 1976 den Fall in Niedersachsen, das war nicht nach der Wahl, aber nach dem Rücktritt des Altersrücktritt des Ministerpräsidenten gab es einen Nachfolger von der SPD, der dann nicht gewählt wurde und dann kam ja eben durch die geheime Überraschungsabstimmung kam dann Ernst Albrecht ins Amt.
Genau, der Vater von Ursula von der Leyen.
Und da war halt das Problem, dass er geheim zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Eigentlich hatten SPD und FDP eine Koalition vereinbart und auch schon geführt. Aber es ist klar, dass Teile der FDP diesen Albrecht gewählt hatten. Und dann musste, damals gab es die Regel noch, die gibt es heute nicht mehr in Niedersachsen, dass er stellt dann die Regierung zusammen und die muss dann bestätigt werden. Und die Bestätigung einer Regierung ist eine Sachabstimmung, die dann offen ist. Das ist keine geheime. Und deswegen hat er das lange nicht machen können. Weil dann diese Leute sich quasi
erkennen geben
müssen. Und das war auch noch ein Bundestagswahljahr 1976, sodass das die FDP erst nach dieser Bundestagswahl dann offiziell in die niedersächsische Regierung eingetreten ist. Das nur aus der Geschichte. Aber ansonsten ist mir auch kein Fall bekannt, wo dann noch ein Kandidat quasi eigentlich gesetzt war und nicht gewählt wurde.
Also, wenn ich jetzt mal meine Lieblingsmedien, wie zum Beispiel
doch,
jetzt, weiß ich
doch,
nicht,
natürlich, Ramelow, aber den haben sie dann korrigiert wieder. Sorry. Ja.
Ja, gut, das ist ja gut, ja, aber nein, das ist
die
auch
Thüringen-Geschichte,
so.
Ja.
Genau. So, also wenn ich jetzt mal meine ganzen Lieblingsmedien, wie was weiß ich, Junge Freiheit und so, wenn ich die jetzt mal zitieren darf, ist das ja ein Makel, den wahrscheinlich in 3 Wochen alle vergessen haben, aber irgendwie wird er Friedrich Merz anhaften. Friedrich Merz ist ja der Ungewollte, das muss man ja einfach so sagen. Friedrich Merz ist derjenige, der 2-mal nicht CDU-Vorsitzender geworden ist, wo ich schon gesagt habe, okay, Leute, ich bin raus. Und tatsächlich jetzt auch als allererster das 2. Mal braucht, um Kanzler zu werden. Also, Respekt.
Ja. Das, ja, wie gesagt, also ich glaube, die Regierung hat dann natürlich, die Hauptchance, die sie hat, ist gut zu regieren. Und wenn sie das macht, verzeiht man ihr wahrscheinlich auch den Start.
Das glaube ich nämlich auch, genau. So, jetzt gehen
aber
wir
aber es gab natürlich trotzdem wieder die Befürchtung, auch das war ein Grund, warum gestern dann so lang hin und her diskutiert wurde über den 2. Wahlgang. Was machen wir denn? Ja, denn es gibt ja das altbekannte AfD-Problem. Das bedeutet, wenn klar ist, die Regierung hat erstmal vielleicht keine Mehrheit und dann kommt die AfD und sagt, ja, vielleicht liefern wir die Stimme oder vielleicht haben wir für dich gestimmt, vielleicht auch nicht, weiß keiner und wir sind ja toxisch und dann amüsieren die sich quasi darüber. Und es war ja so, also im 1. Wahlgang hatte Merz gestern 310 Stimmen, damit haben ihm aus der eigenen Regierung 18 gefehlt, also von 328 quasi, und alle waren anwesend, sodass man diese Zahl hat. So, jetzt hätte es ja sein können beim 2. Wahlgang, dass der diese 328 minus 18 weiter hat, plus die komplette AfD-Zahl. Das sind 151, genau. Seitdem am Montag wieder einer das Übliche getan hat, nämlich die Partei verlassen hat. Und genau. Zwar nachdem er gemerkt hat, oh
Nazis, scheiße, das hat mir keiner gesagt.
Der Name von diesem Abgeordneten ist wie bei Loriot, der könnte auch bei Loriot auftreten, der heißt Sieghard Knodel. Sehr aber das schön. Ist halt wirklich, und das ist aber seltsamerweise einer, der erst seit diesem Jahr im Bundestag sitzt. Das heißt, er hat sich nicht 2017 irgendwie in so einem Überschwang da aufstellen lassen und dann immer wieder gewählt, sondern der hat sich da neu reinbegeben und merkt jetzt, oh, naja, also der ist nicht dabei und es sind 151 Abgeordnete und die hätte man ja oben drauf packen können und dann wäre klar gewesen, okay, oder dann wäre es sehr wahrscheinlich gewesen, wenn die sich verabredet hatten, alle für ihn zu stimmen und trotzdem fehlen ihm dann unter Abzug derer, fehlen ihm halt die nötigen Stimmen, dann hätte man sicher beweisen, weil die Grünen und Linkspartei würden ihn nicht wählen, hätte man sicher beweisen können, dass er von der AfD abhängig ist. Nur jetzt tatsächlich, wie es dann tatsächlich kam, mit diesen 15 Stimmen mehr, also quasi nur noch 3 fehlende, da ist es natürlich sehr unwahrscheinlich, dass da eine AfD-Stimme dabei ist, weil wenn die also, oder zumindest, es kann schon sein, aber das hat nicht den Effekt.
Genau.
Also die AfD.
Außerdem stimmt die AfD immer geschlossen ab.
So, das ja, aber es ist natürlich diese Trickserei oder diese Unsicherheit, die kann man nur dann schaffen, wenn man halt komplett, also sozusagen, es ist ganz paradox, dass es gut ist, dass Merz eben nicht diese 150 zusätzlichen Stimmen, sondern nur 15 zusätzliche hatte. Ja, also das war eben genau. Auch, und
okay,
das wird
dann
in Zukunft
wir
ja auch immer wieder auftauchen, dieses AfD-Zustimmungsproblem.
Genau.
Naja,
genau.
Also.
Gut, kommen wir mal bitte auf die Schuldfrage. Wer war's?
Also ich bin davon überzeugt, dass das gegen Klingbeil ging, was natürlich schade für Merz ist, aber wie der mit seinen Leuten, vor allem mit Saskia Esken umgegangen ist, also das ist ja wirklich ein unglaublicher, also charakterlich, sagen wir mal, könnte man ihn mit der Maßeinheit, sagen wir mal 0,8 Söder kennzeichnen. Und das ist schon arg. Also ich finde, und das dann am Montag wurden ja die Minister vorgestellt und ich so, ach Saskia, oh, dich haben wir jetzt tatsächlich vergessen. Ja, sorry. Wir wünschen dir noch alles Gute und tschüss. Also das ist schon dreist, dass ein Vorsitzender von beiden einfach sagt, ich wähle die Minister aus und du nicht.
Ja, hier, das ist hier, die ist da jetzt Ministerin, aber du kannst ja schon mal die Wand streichen. So.
Ja, das ist schon, und der Typ, ich hatte ja letztes Mal spekuliert, ob er vielleicht sein Amtseid auf Gott schwört, weil er halt so ein Opportunist ist und weil man das irgendwie, weil es einen irgendwie wichtiger macht, was auch immer. Und natürlich hat er das auch getan, ist doch klar.
Naja, es gibt aber halt auch viele, die sagen, also Merz hat ja ein ähnliches Problem, das muss man ja wirklich sagen. Also auch seine Minister, also der hat ja altgediente Leute innerhalb der CDU sozusagen auch nicht berücksichtigt. Das darf man ja bitte nicht vergessen. Also diese gesamte Ministerriege, wir können übrigens gleich nochmal über die SPD-Minister sprechen, das haben wir ja noch nicht gemacht, wir haben nur über die CDU-Minister und also die Unionsminister gesprochen. Diese gesamte Ministerriege ist ja quasi komplett neu. Also es gibt so ein, zwei Versprengte, aber...
einen Versprengten, also nur Pistorius ist der einzige Minister aus der gesamten Regierung, der einfach geblieben ist.
Genau.
Und noch dazu im eigenen Ressort. Und das gab es tatsächlich bis auf den kompletten Regierungswechsel von 1998 noch nie, dass irgendwie alle ausgetauscht wurden. Es gab immer, bei jedem Wechsel einer Regierung gab es immer mindestens einen Minister, der geblieben ist und so auch diesmal. Aber alle anderen sind neu, also sechs von sieben SPDlern sind neu.
Und bei der CDU auch.
Bei der CDU auch und bei der CSU ist Dobrindt der Einzige, der früher schon mal ein Kabinett von ihnen gesehen hat. Das heißt, man könnte bei
Frau Beer könnte man diskutieren.
Ja, die war Staatsministerin im Kanzleramt, also nicht Kabinettsmitglied, aber halt auch sozusagen auf Staatssekretärsebene. Stefanie Hubich als Justizministerin war auch Staatssekretärin, bevor sie dann ins Bundesland Rheinland-Pfalz Landesministerin wurde. Das schon, aber man könnte schon sagen, es ist eins der unerfahrensten nach dem Schröder-1-Kabinett und dem Adenauer-1-Kabinett eins der unerfahrensten Kabinette überhaupt. Ob das so gut ist? Naja.
Das weiß man nicht. Die Arbeit wird ja von den Staatssekretären gemacht und das sieht ja da schon wieder ein bisschen besser aus. Aber,
unter anderem von Philipp Amthor, der Staatssekretär im Digitalministerium ist. Also wahrscheinlich
der ist
deswegen,
ja so jung.
Wahrscheinlich deswegen, weil er mal ein Reaction-Video gegen Rezo aufgezeichnet und dann aber nicht ausgestrahlt hat, weil es ihm zu peinlich war.
Genau. Aber wie gesagt, also ich glaube, dass tatsächlich die Abweichler tatsächlich von beiden Seiten kommen. Wenn Klingbeil jetzt wirklich da Tabula Rasa und da durch wird, dann hätten, glaube ich, mehr nicht zugestimmt. Ich glaube, also Klingbeil scheint zwar ein Charakterschwein zu sein, aber jetzt auch nicht so, also dann hätte sich ja die ganze Fraktion weigern müssen. Also ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht gelaufen.
Naja, so ist es immer. Wenn man intrigiert, braucht man schon auch immer Leute, die das geschehen lassen oder die sozusagen auch, mir kann es egal sein, ich bin ja versorgt. Die gibt's immer, aber intrigieren, das ist schon, also die eigene Co-Vorsitzende wegzumobben, das ist schon, also schon unfassbar dreist einfach. Also das... eben, weil sie eine Frau ist, weil sie eine Schwäbin ist, eben weil sie Schwäbisch redet, ich finde das schon hart an der Grenze. Also das Antidiskriminierungsgesetz, da sollte sie mal reinschauen, vielleicht kann sie da noch was machen.
Naja, ich weiß es halt nicht. Also ich finde es halt von beiden ziemlich krass. Also es sind ja beide.
Ja.
Also beide haben ja sozusagen, sind ja einmal, also bei Merz ist klar, alles, was mal irgendwie mit Merkel zu tun hatte, kommt hier weg. Da hat er jetzt in der CSU jetzt nicht einen riesen Einfluss drauf gehabt, deswegen wird es Dobrindt wahrscheinlich, nochmal gewonnen. Und er war ja die letzten vier Jahre auch Landesgruppenchef, so. Also da wird Söder schon gesagt haben, also wenn dann der, der ist ja quasi der wichtigste CSU-Minister, also es ist ja quasi der dritte zweite Vizekanzler, kann man ja so sagen.
Mhm. Das ist übrigens auch interessant, noch ein kleiner Exkurs.
Ja.
Die Bundesregierung hat ja immer so eine interne Rangfolge. Die merkt man daran, wie sie vereidigt werden, welche Reihenfolge.
Und wie sie sitzen.
Wie sie sitzen, genau. Der Kanzler ganz rechts auf dem Stuhl, der als einziger ein bisschen höher ist. Dann nach links quasi aufgereiht und dann zweite Reihe auch von rechts nach links, wobei gestern Thorsten Frey irgendwie falsch saß. Und dann gibt es noch Teile der dritten Reihe. Und das war eigentlich bisher immer so, also bis 2018 war das immer so, dass der Kanzler die Nummer eins war, danach der Vizekanzler und wenn der, also der war ja meistens Außenminister und wenn er es nicht war, war der Außenminister immer dann direkt auf Platz 3 gesessen. Also quasi.
Und lass mich raten, da saß der Innenminister.
Genau. Das hat sich der Seehofer dann in den Koalitionsvertrag reinschreiben lassen, dass die Reihenfolge der Ressorts dann plötzlich wechselt, dass das Innenministerium halt vor dem Außenministerium liegt, weil er halt als wichtigster CSUler, also quasi Kanzlerin CDU, Vizekanzler SPD, Scholz, dann und dann er, dass die als erste drei sitzen. Und das hat dann die Ampelkoalition auch beibehalten. Also Kanzler, in dem Fall war es dann der Wirtschaftsminister und Vizekanzler, dann der
Finanzminister,
Finanzminister, weil der FDP war quasi.
Zweiter Vizekanzler, der war ja offiziell zweiter Vizekanzler.
Offiziell laut Geschäftsordnung der Bundesregierung und dann der Innenminister und dann die Außenministerin, die Innenministerin und dann die Außenministerin. Also das ist jetzt anscheinend so beibehalten, diese Rangfolge.
Macht ja auch Sinn.
Geringfügig hat sich die Rangfolge noch ein bisschen geändert. Also Dorothee Bär ist jetzt quasi als Forschungsministerin, die war immer so, die man im Kabinett noch hinten aufgekehrt hat, die ist jetzt quasi in der Mitte des Kabinetts gelandet. Das Kabinett die Verteidigung ist auch aufgestiegen und Landwirtschaft ist ganz nach ziemlich weit nach unten gerückt. Und die hinterste Ministerin ist die für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Und dann kommt der Minister für besondere Aufgaben, Thorsten Frey. Und besondere Aufgaben, also das klingt irgendwie so groß und mächtig, aber es ist halt einfach, also man könnte auch sagen Minister ohne Geschäftsbereich, genau, und Kanzleramtsminister, aber in früheren Jahrzehnten war das auch immer dieses Minister für besondere Aufgaben.
Okay, gehen wir mal ganz kurz, das können wir ja relativ zügig machen, gehen wir bloß mal ganz kurz die SPD-Minister durch und die Frage, was mit der bisherigen Amtsinhaberin passiert ist. So.
Ja.
Amtsinhaberin. So, wie gesagt, Finanzen ist klar, brauchen wir nicht diskutieren, Klingbeil, wissen wir, Captain Dicke Klöten, der sich hier durchgesetzt hat, so bumm, zack, weg. So, Verteidigung brauchen wir auch nicht diskutieren, der einzige Minister, der sein Amt behalten hat. So, nächste Justiz und Verbraucherschutz. So, Stefanie Hubig, sagt mir natürlich auch nichts. Logischerweise?
Ja, das war eben die aus Rheinland-Pfalz, die dort die dort Bildungsministerin war.
Genau.
Oder auch zeitweise Präsidentin der Kultusministerkonferenz und so weiter.
Bisher Justizministerin?
Aber die ist auch Juristin und war eben auch schon mal Staatssekretärin in Berlin.
Wer war bisher Justizminister?
Volker Wissing, beziehungsweise.
Davor.
Also kommissarisch war es Wissing und davor war es der Buschmann.
Gut, brauchen wir nicht diskutieren, das ist völlig okay, das kann man so machen. So. Arbeit und Soziales, Bärbel Baas. Das heißt, dass Hubertus Heil nicht Minister bleibt, war klar, weil drei Niedersachsen, also das ist ja an sich schon schwierig, aber dann auch noch in so einem Kabinett, war klar, Hubertus Heil kann nicht Minister bleiben. Warum er nicht Fraktionsvorsitzender geworden ist? Also ich sag mal so, dass er seinen Spezi, dass Klaas Lieblinger seinen Spezi Mirsch da installieren wollte. Also ich hätte mir... Offensichtlich ist die Hausmacht von Hubertus Heil innerhalb der SPD-Fraktion doch nicht so groß, wie man mal dachte. Weiß nicht, hast du die Kevin Kühnert-Doku gesehen? Ich weiß, ich sollte dich das nicht fragen. Aber in dieser Kevin Kühnert-Doku war ja relativ klar, dass alle erstmal Hubertus Heil gefragt haben, was soll man eigentlich machen.
Aber ja, so kann sich das eben ändern. Wer sozusagen, das ist ja alles immer auch nicht festgelegt, wer wie viel Einfluss hat oder wer wie viel zu sagen hat, wer sich wie nach vorne drängelt. Also das ist ja spannend auch in der Politik, dass man einfach sagt, oh, jetzt hat er plötzlich keinen Einfluss mehr, da muss ich ihn auch nicht fragen, da muss ich ihn auf der Straße nicht mal mehr grüßen. So.
Genau. So, Bärbel Baas, wie gesagt, braucht man, glaube ich, nicht viel drüber reden, bisherige Bundestagsvizepräsidentin, ist jetzt, glaube ich, keine strittige Personalie. Also das ist, glaube ich, okay. Da gibt es, glaube ich, niemanden in der SPD, der da wirklich was dagegen hatte.
Ja. Die war interessanterweise in Bundestagsblue gekleidet gestern, dass man sie kaum gesehen hat, als sie dann am Tisch saß.
So, nächste Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz, nukleare Sicherheit. Carsten Schneider, der bisherige Ostbeauftragte, womit wir jetzt noch einen weiteren Ossi im, also das ist jetzt von denen, die ich aufgezählt habe, der erste, aber es kommen ja noch ein paar, Ossi im Parlament. Also was ja auch, also ich sag mal so. Bisherige Umweltministerin Steffi Lemke, Grüne, ich weiß gar nicht, ob die noch im Bundestag sitzt, aber ich glaube ja, aus Sachsen-Anhalt, Dessau ist ja gerade so Sachsen-Anhalt, aber die ist es nicht mehr, weil sie Grüne ist, also auch da eigentlich keine Diskussion. Aber ausgerechnet Carsten Schneider, da waren ja noch so ein paar andere Namen im Gespräch und die wurden es dann nicht, eher wurde es halt. Wobei der ja auch schon sowas Ähnliches wie Regierungserfahrung hat, weil er ja vorher zum immerhin Ostbeauftragter war, was immer das auch bedeuten soll.
Ja, also das gibt's halt seit Schröder, diesen Beauftragten. Das ist meistens auf Staatssekretärsebene gewesen und irgendwann hat Schröder 2002 hat Schröder gesagt, nee, ach, das sparen wir uns und da machen wir einfach den Verkehrsminister zum Ostbeauftragten. Stolpe war das damals, danach genau. Tiefensee und dann wanderte der Beauftragte ins Innenministerium und seit 2011 ist es dann wieder ein einzelner Posten, unter anderem Christoph jetzt? Bergner, den du ja vielleicht auch noch kennst.
Genau, unser ehemaliger Ministerpräsident.
Für einen Tag oder so, ja. Hm. Wer ist es jetzt? Das ist Elisabeth Kaiser.
Genau, die ist ja auch noch relativ jung, ne? Die ist ja sogar jünger als du, glaube ich.
Mhm.
Ja, was ja krass ist.
Ja.
So, und jetzt wird's so, jetzt gehen wir mal zum ja, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. So, Rehm Alabali Radwan, eine Frau mit irakischem Migrationshintergrund, in der Sowjetunion geboren, gilt als der verlängerte Arm von Manuela Schwesig. Kann man schon als Aussicht bezeichnen. So, was ist mit Svenja Schulze? Was ist mit der?
Weiß ich nicht, die hat ja jetzt auch schon zwei Kabinette hinter sich. Vielleicht dachte man, vielleicht ist sie auch so eine von denen. Ja, die ist jetzt... Die müssen wir jetzt nicht mehr fragen. Ja.
Genau. Und wie gesagt, wir haben jetzt wieder eine Ostdeutsche aus Mecklenburg. Ja, das ist wohl der offizielle Begriff bei Frauen Ossa, sagt man wohl angeblich. Keine Ahnung. Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung aus MacPom, also zwei, also Carsten Wildberger kommt aus Thüringen, sie offensichtlich aus Mecklenburg-Vorpommern, was ja, beschweren sie ja trotzdem, die Ossi-Quote ist zu gering, aber ich finde es beeindruckend. Also es ist höher als in der letzten Bundesregierung. Da hat man nur Steffi Lemke, das war's. Also hier haben wir jetzt schon zwei.
Ja.
Und wenn du Ostbeauftragten mitrechnen, sind es drei. Und theoretisch, warte, Katharina Reiche noch, vier. Wir haben sogar vier.
Zumindest war sie in Brandenburg politisch aktiv vor 100.000 Jahren, bevor sie dann irgendwie in die Wirtschaft ging. Ja,
ja genau.
Und die Wirtschaft, wo ist die? Die ist natürlich im Westen.
Genau. So, dann Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Clara Greiwitz ist weg.
Was
ja eine... Geiwitz, Geiwitz.
Nicht zu verwechseln mit der polnischen Bauministerin Klara Gleiwitz.
Genau.
Kleiner Scherz.
So, Verena Huberts, auch relativ jung, muss man sagen, kommt aus, warte, du weißt sowas auswendig.
Auch aus Rheinland-Pfalz.
Ja, aus Trier, genau. Ja, ich glaube, ist jetzt nicht allzu viel zu sagen. Krass halt nur, was ist mit Klara Gleiwitz? Warum
naja,
ist die weg?
Die Verena Huberts ist halt Unternehmerin, was, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es erlaubt ist, als Unternehmerin überhaupt SPD-Mitglied zu sein.
Hallöchen.
Stimmt, du bist auch einer. Ja, eigentlich ist das, also sozusagen, eigentlich müsste man doch denken, die SPD besteht aus lauter Leuten, die vom Staat leben, Lehrer, Rentner und so weiter und die dann einfach sagen, das Geld sollen andere erwirtschaften und
ich
die gängeln wir ganz viel und die beschimpfen wir auch noch. Ja. Eigentlich ist das ja eher SPD-Denkweise und dass da eine Unternehmerin jetzt das Bauministerium leitet, wo man ja auch davon abhängig ist, dass es Unternehmen gibt, die in Zukunft Wohnungen hinstellen, das finde ich jetzt gar nicht so schlecht.
Ja, genau. Okay, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn ich mir alles in allem dieses Kabinett angucke, schwanke ich so zwischen mutig und, ja, mal gucken. Also so richtig negative Gefühle habe ich gegenüber diesem Kabinett jetzt erstmal nicht.
Na, ich habe negative Gefühle durchaus gegenüber Klingbeil und...
Ja, ich rede jetzt aber vom Kabinett. Ich rede ja wirklich von den Fachministerien.
Ja, das wird schon... Naja, wenn man das macht, das ist ja immer so, wenn man das macht, was im Koalitionsvertrag drinsteht, dann kann es ganz ordentlich werden. Nur es wird halt meistens nicht in der Form gemacht oder abgebremst, abgemildert so gemacht, dass es nichts wirkt. Und dann würden die halt scheitern. Aber das liegt gar nicht... ist halt... Jeder, ich glaube, wenn man Leute fragt, wer nicht ganz komplett irre ist, würde jeder sagen, ja, ich hoffe, dass die Erfolg haben. So.
Naja, es ist ja auch nicht ganz unwahrscheinlich. Also es ist wahrscheinlicher als bei der Ampel. Bloß selbst bei denen hätte ich so gedacht, die reißen sich schon am Schlüpper, was die FDP nicht getan hat. Wir haben ja jetzt keine FDP drin. Es sind auch eigentlich keine Querschießer da drin.
Naja, aber was heißt Querschießer? Also ich glaube es schon, dass man bestimmte Sachen nicht ausdiskutiert hat. Zum Beispiel diese Sache mit dem Mindestlohn. Ja, soll der steigen? Da steht ja im Koalitionsvertrag, er soll dann steigen. Und er soll. Aber die Mindestlohnkommission soll das entscheiden. Und soll das entscheiden, dass es dann steigt. Ja, das ist natürlich Blödsinn. Oder zum Beispiel, dass man sich, also gerade beim Thema Bürokratieabbau, da kann ich mir vorstellen, dass dann wirklich noch gesagt, also öfter mal gesagt wird, die Bürokratie, die ist ja eine gute, die nützt uns ja oder die nützt ja unsere Ideologie.
Moment. Ich weiß ja nicht, also ich bin ja ein relativer Feind von diesem Pauschalen, die Bürokratie muss weg. Weil Bürokratie hat ja Sinn. Es gibt ja ganz viele bürokratische Hürden, die durchaus Sinn ergeben. Wir können ja zum Beispiel über dieses Lieferkettengesetz und so, da kann man natürlich drüber diskutieren, darum geht es mir nicht. Aber ich finde, diese pauschale Aburteilung von Bürokratie ist natürlich auch immer so.
Da gab es ja neulich eine Anstaltssendung,
genau,
die war super. Genau die Aussage hatte, oh, erstmal sozusagen falsche Fährte, Bürokratie ganz schlimm. Und am Ende kommen wir zu der Lösung, dass die Bürokratie ganz toll ist und uns rettet. Und da wirst du natürlich da
die Wahrheit liegt können. Natürlich irgendwo in der Mitte, das ist klar.
Ja, sie liegt eigentlich, aber sie liegt nicht direkt in der Mitte, sondern sie liegt eher auf der Seite der Leute, die sagen, sie muss weg. Denn wenn was, also die Anstalt, die kann natürlich total gern sagen, ja, die bösen Unternehmer und alle sind zu reich und die Reichen müssen kontrolliert werden, müssen dokumentiert. Und genau dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was es ja jetzt zweimal gibt, weil es von der EU auch noch kam, das wurde ja dann als Beispiel genommen, dass es so gut ist, ja, dass die Leute nicht ausgenutzt werden können. Das ist immer das Problem. Du kannst natürlich dem Volke blumig erzählen, warum es gut ist, dass irgendein Effekt jetzt angestrebt wird. Dass das aber in dem Gesetz erstens vollkommen übertrieben wird und zweitens, dass es vielleicht gar nicht erreicht wird, weil man es umgehen kann und die Schlupflöcher schließen. Das ist viel wichtiger als immer neue, dass also quasi für alle die Regeln verschärfen, statt nur die zu kontrollieren, die sich nicht dran halten. Das wäre doch einfach mal ein Mentalitätswechsel. Ja, das war, aber diese Mentalität, die gibt's, glaube ich, in der deutschen Gesellschaft nicht, weil es immer heißt, ja, wenn solange andere kontrolliert werden, ist doch die Bürokratie gut.
Ja, ja,
und
alles gut.
Solange man, es ist immer dieses, ja, wenn mein Nachbar Ärger kriegt vom Staat, dann finde ich das gut. dann ist er ein schlechter Mensch und so weiter. Oder wenn ihm was weggenommen wird. Und deswegen bin ich da skeptisch, dass die Bürokratie tatsächlich abgebaut oder nicht, dass sie sich eben verbessert. Da bin ich wirklich skeptisch.
Alles gut. Ich habe ja auch nicht gesagt, das ist alles toll. Es ist aber auch nicht alles schlecht.
Naja, wie gesagt, die Dokumentationsantragspflichten und so weiter, immer diese Vollständigkeit und es wird erst gehandelt, wenn irgendwie alles da ist, deswegen liegen ja Baubrachen so lang rum, deswegen verteuern sich Baukosten, weil ein Bauunternehmer muss quasi ein Grundstück mal kaufen und dann in 10 Jahren kann er hoffen, dass alles dann vorliegt, dann muss er vielleicht bestimmte Gutachten neu machen lassen und immer nur dann, wenn alles da ist, dann darf er anfangen. Und diese 10 Jahre, da laufen ja Kosten auf für das Grundstück. Und die müssen alle eingepreist werden in den Hauspreis, wenn er das dann später verkauft oder vermietet, muss zahlen alle die Bewohner und also Mieter oder Eigentümer zahlen diese 10 Jahre mit, in denen nichts passiert ist. Und
ja, Moment,
das sind die ganz direkten Kosten von Bürokratie.
Ja, ich muss aber auch dazu sagen, das ist natürlich, das wird immer so als großes Über- und Ding und 10 Jahre. Ich persönlich kenne solche Beispiele aber nicht.
Ja, also ich hatte also auch das Glück in meinem Leben, dass ich noch nie ein Haus bauen musste. Aber
aber selbst, also gerade jetzt hier bei uns in Egeln zum Beispiel, werden jetzt wieder relativ viele neue Häuser, das geht wirklich ratzfatz. Du kannst im Prinzip, du weißt, das Grundstück ist verkauft und kein halbes Jahr später steht das Haus. Keine 3 Wochen später fangen die an zu bauen. Das liegt aber auch daran, dass sozusagen die Stadtverwaltung diese Grundstücke selber vermarktet und natürlich ein unglaubliches Interesse daran hat, dass sie so schnell wie möglich fertig werden. Das heißt, da geht das ratzfatz mit den Anträgen.
Ja, und wenn man wie in Friedrichshain-Kreuzberg einen Baustadtrat, das ist ja wie ein Minister im Bezirk, hat, der von den Grünen ist, der jahrelang in diesem Amt klebt und dafür bekannt ist, dass er alles hasst, was sozusagen angeblich reich ist oder sozusagen was Veränderung will, der hat so einen Nein-Stempel, glaube ich, auf seinem Bürotisch und dann kommt es auf alles drauf, was gebaut werden soll. Also das gibt's halt auch.
Genau, es gibt halt die eine Seite, es gibt die andere Seite. Deswegen sage ich immer, die Wahrheit liegt in der Mitte. Die Frage ist, wie bestimmte Gesetze ausgelegt werden und warum es bestimmte Gesetze gibt. Wie gesagt, ich sag mal, prinzipiell spricht nichts gegen dieses Lieferkettengesetz.
Aber stell dir mal vor, es ist ja im Kabarett auch so, man sitzt abends gemütlich zusammen und denkt, ah, der Gag ist toll, den schreiben wir jetzt irgendwie noch ins Textbuch rein. Am nächsten Morgen kommst du verkatert dahin, liest es und denkst, was haben wir uns denn dabei gedacht? Und so müsste man an Gesetze rangehen und sagen, so, wir lesen uns jetzt mal das Gesetz von A bis Z durch und dann fragen wir uns bei jedem Paragraphen, was haben wir oder was haben unsere Vorgänger sich denn dabei gedacht? Und wenn man nicht rausfindet, was, dann muss das weg, dann kann es gestrichen werden.
Naja, Moment, das heißt, das muss man ja grundsätzlich jetzt erstmal noch ein Gesetz machen, dass man nicht verkatert Gesetze machen darf.
Ja, streng genommen so, aber wirklich, es ist wie ein Lektorat. Stell dir mal vor, du wärst im Verlag und müsstest ein spannendes Buch lektorieren, was aber noch nicht spannend ist. Ja, was macht man? Kürzen, Sinn reinbringen, wenn kein Sinn erkennbar ist, dann wegstreichen und so weiter. Und genauso muss es beim Gesetz laufen.
Ja, wobei ich tatsächlich glaube, dass sowas tatsächlich gemacht wird.
Nee, was gemacht wird von der Bürokratie eines Ministeriums, die schreiben ein Gesetz und sagen, Mensch, jetzt müssen wir nochmal den Einzelfall durchspielen. Okay, der Einzelfall muss jetzt aufs gesamte Gesetz angewandt werden und alles muss genauso geschrieben werden, dass der nicht eintreten kann. Dann muss der nächste Einzelfall. Also die gehen immer vom Sonderfall aus und machen alle dafür verantwortlich, zum Beispiel eben, dass, was weiß ich, Dokumentationspflicht müssen alle ausfüllen, statt dass man Stichproben einführt, weil alle ja angeblich kriminell und korrupt sind. So, also diese Mentalität. Und das ist ein Kontrollwahn, eine Kontrollmentalität, über die man seine eigene Macht oder Bedeutung quasi ausspielt.
Ja, völlig, völlig richtig. Gebe ich dir völlig recht. Aber das Gegenbeispiel dafür waren wieder die Corona-Maßnahmen, die Hilfsmaßnahmen gerade für kulturelle Institutionen und so weiter. Die waren nicht so bürokratisch verschachtelt. Das ging relativ leicht. Und da war Missbrauch auch Tor und Tor. Also da wurde halt auch Missbrauch betrieben.
Ja, aber das ist doch hinterher dann durch Stichproben, also genauso wie es sein soll, durch Stichproben kontrolliert worden. Und dann gab es auch Rückzahlungen. Das ist also nicht schlecht gelaufen im Sinne von davon, wie es eigentlich zu laufen hat. Natürlich kann der Staat nicht wissen, ob betrogen wird, aber der Großteil tut es nicht. Und dann sollte man den Großteil auch damit in Ruhe lassen. Und natürlich hat man dann Pech, wenn man Stichproben. Natürlich muss es auch sein, dass die Wahrscheinlichkeit immer da ist, dass man kontrolliert wird. Man sollte allen Beteiligten Zeit und Geld sparen, dass eben nicht jeder kontrolliert wird. Und
Okay, apropos. Ja.
Apropos
Zeit und Geld sparen. Du hast noch, also bei eigentlich ist das ja unsere reguläre Folge, die nur vorgezogen wird. Nun war nichts weiter die Woche. Also ab morgen ist was und ich höre schon wieder eine neue Sonderfolge Trapsen die Woche noch. Aber egal. Also du hast aber noch so zwei, drei kleine Sachen, die jetzt quasi auch
ja,
in der regulären Folge
mit reingehören. Ja, interessanterweise, wo wir gerade zum Thema Berlin schon gesprochen haben, da ist ja der Kultursenator zurückgetreten aus ganz verschiedenen Gründen. War ja auch so eine Art Quereinsteiger. Und genau. Der war eigentlich gar nicht so unbeliebt, aber wurde halt so ein bisschen zermürbt in der Politik. Und dann gab es auch noch, was bei CDU-Politikern anscheinend ganz üblich ist, auch einen Führerschein, so kurzzeitigen Führerscheinentzug und so weiter. Ja, jedenfalls ist er weg. Und jetzt die neue Kultursenatorin in Berlin ist Sarah Wedel-Wilson. Das ist ein schöner Name, weil diese zwei, also Wedel, W-E-D-L, ohne zweites E.
Ja.
Und das lässt auf die zwei Staatsbürgerschaften dieser Dame schließen.
Also
sie ist Britin.
Ja, und Bayern oder was?
Nein, und Österreicherin.
Österreicher.
Also quasi österreichische Staatsbürgerschaft erhalten nach dem Brexit, weil sie in Österreich lebte und unter anderem auch in Berlin kulturell aktiv war, also als Kulturmanagerin. Und die ist tatsächlich wird jetzt Senatorin, ohne Deutsche zu sein. Das gab's.
Es ist aber gestattet, das geht.
Das ist gestattet, das wäre auf der Bundesebene nicht gestattet, aber bei Ländern ist das gestattet, sofern nichts, keine Vorschrift entgegensteht. Und der einzige Kollege, den sie auf diese Weise hat, ist der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Klaus Ruhe Madsen. Der ist Däne, aber inzwischen ist er tatsächlich auch Deutscher. Mhm. Als er anfing, hatte er auch keine Staatsbürgerschaft. Und das ist, finde ich, interessant. Aber ich finde den Namen, weißt du, wenn so Weltläufigkeit, Sarah Wedel-Wilson.
Ja, ist halt, wie es ist, ne?
Ja. Und dann habe ich jetzt noch Notiz genommen von einem bayerischen Feiertag namens Maria Himmelfahrt. Und da hat die Volkszählung, die ja schon 3 Jahre zurückliegt, jetzt endlich auch eine Auswirkung, weil Maria Himmelfahrt gilt ja nur in Gemeinden mit katholischer relativer Mehrheit. Also das ist egal, ob die alle ausgetreten sind, wenn es nur ein Katholik mehr ist als ein Evangele, dann dürfen die diesen Feiertag im August feiern. Und jetzt gibt es also 2 Gemeinden weniger, aber 6 Gemeinden mehr, die diesen Feiertag
Süß.
Bekommen. Das ist sehr nett. Aber es ist irgendwie, wenn es sich je gelohnt hat, Katholik zu sein oder zumindest nicht mehr Evangele zu sein, dann sollte man dahin ziehen nach Bayern und in eine Gemeinde, wo es noch kein Feiertag ist. Aber es ist tatsächlich ein bisschen skurril, dass man das jetzt erstens Stichwort Bürokratie, erfasst hat. Aber selbst die Katholiken sind in Bayern längst nicht mehr in der Mehrheit. Es sind nur noch 44% und es wird weiter weniger. Sehr schön. Ja, und dann habe ich natürlich noch anzukündigen, dass ich wieder ein Zungenspitzerfestival habe. Und zwar ab morgen. Herzlich willkommen. Sebastian, kommst du?
Genau. Also wer in Waldbach, in der Nähe vom Waldbach, Großraum Öhringen, noch größerer Großraum Heilbronn, wer da unterwegs ist, geht dahin. Wen hast du denn? Sag mal.
Ich habe, am Freitag habe ich meine Premiere mit dem neuen Programm Generaldebilmachung, da spiele ich also selber. Dann am Samstag einen gemischten Abend mit Götz Friedrang und Thomas Bäder. Götz Friedrang ist ja ein sehr wortgewaltiger Wortkabarettist, da liebe ich die ganzen Formulierungen und die ganzen, auch teilweise Übertreibungen. Da ist er, glaube ich, sehr gut. Und Thomas Bäder, der ist Karikaturist gleichzeitig. Also der macht quasi in dem Programm kommen auch eine Menge Cartoons drin vor, aber natürlich hauptsächlich gesprochenes Wort. Ist eben, glaube ich, ein sehr, sehr interessanter, gemischter Abend. Und am Sonntag ist Thomas Schreckenberger mit seinem Soloprogramm Irre sind menschlich. Da freue ich mich auf den. Genau. Und am folgenden Wochenende ist dann in Adelsheim, das ist nördlich von Heilbronn, ist dann auch noch das zweite Festivalwochenende.
Genau.
Ja. Also da bitte, es gibt noch Karten für alle Veranstaltungen und ich würde mich freuen, wenn ihr da kommt. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche. Und wie gesagt, bis
je nachdem,
wann das Konklave sich äußert.
Ich muss auch gucken, ich bin die Woche zeitlich, mal gucken. Aber also ich glaube nicht, dass wir uns erst am Donnerstag wieder hören. Das glaube ich, ist irgendwas in mir sagt, nee. Ja?
Ja.
Gut. In gut. Froher Hoffnung.
Schreibt
bis in zwei Stunden.
Schreibt uns.
Genau, an luke@hengstmanns.de oder hier unter die Folge luke.hengstmanns.de auf unserer Homepage könnt ihr gerne kommentieren. Und ich sag mal so, wenn sich die Genossen da im Konklave, wenn da einer dringend pullern muss, dann geht das ja auch relativ zügig. Das darf man ja nicht vergessen. Bloß mal so, du weißt sowas, wie lange hat die Wahl von Franziskus gedauert?
Zwei Tage, ich glaube fünf Wahlgänge. Also es ist so, am ersten Tag passiert noch nichts, da wird halt ein bisschen gebetet und vielleicht allerhöchstens ein Wahlgang, das ist noch nicht klar.
Genau.
Und ab dem zweiten Tag gibt es dann ungefähr vier Wahlgänge pro Tag. Das heißt, bei Benedikt dem 16. waren es auch zwei Tage. Jetzt ist die Rede davon, die kennen sich alle nicht und sind von der ganzen Welt eingetrudelt und müssen sich erstmal zusammenrütteln. Da kann es vielleicht
sich beschnuppern.
So. Gibt es vielleicht sogar drei Tage, aber ich denke mir, dass ich das dann am Freitag in meinem Soloprogramm in der Premiere verkünden kann.
Genau. Ja. Okay, dann müssen wir uns wahrscheinlich aber dann trotzdem nochmal zusammenschalten. Wir werden sehen. Mal sehen, was die Genossen im Vatikan so machen. Ich bin jetzt erstmal raus, du bist auch raus. Bis dahin, schöne Tage, Tillmann.
Ciao. Tschüss, Sebastian.